Seeschlacht von Kopenhagen. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Irland stand Dänemark-Norwegen gegenüber. Auf britischer Seite führten Sir Hyde Parker, Horatio Nelson, 1. Baron Nelson und Thomas Graves das Kommando. Dänemark-Norwegen wurde von Olfert Fischer und Steen Bille befehligt. Die britische Flotte umfasste 12 Linienschiffe, 5 Fregatten, 7 Kanonenboote, 6 Sloopen sowie mehrere Brander. Dänemark-Norwegen setzte 7 Linienschiffe und 24 weitere Kriegsschiffe ein. 264 britische Seeleute kamen ums Leben. 689 wurden verwundet. Auf dänischer Seite gab es 367 Tote und 635 Verwundete. Die Seeschlacht von Kopenhagen fand am 2. April 1801 statt. Die britische Royal Navy besiegte dabei die dänische Flotte. Vorgeschichte. Zu Beginn des Zweiten Koalitionskriegs herrschte Großbritannien auf den Meeren. Die Royal Navy blockierte daher die Häfen, in denen französische und spanische Schiffe lagen. Diese Blockade schnitt die Länder an der Ostsee, besonders Dänemark, von wichtigen Märkten ab. Immer wieder kam es deshalb zu Zwischenfällen zwischen Blockadebrechern und britischen Kriegsschiffen. Zur Koalition gegen Frankreich gehörte auch das russische Zarenreich. Zar Paul I. zeigte jedoch seit 1800 spürbare Sympathien für Frankreich. Nach der französischen Einnahme Maltas im Jahr 1798 ernannten die vertriebenen Malteserritter den Zaren zum Großmeister ihres Ordens. Napoleon bot ihm daraufhin die Insel an. Als Valletta im September 1800 fiel, weigerten sich die Briten, Malta herauszugeben. Hinzu kam eine gescheiterte britisch-russische Invasion in den Niederlanden. Russische Soldaten, die auf den Kanalinseln untergebracht waren, klagten über schlechte Behandlung. Napoleon dagegen schickte russische Kriegsgefangene gut gekleidet, voll bewaffnet und ohne Lösegeld nach Hause. All das bestärkte Paul I. darin, die Idee einer bewaffneten Neutralität neu zu beleben. Es drohte ein nordisches Bündnis gegen Großbritannien, bestehend aus Russland, Dänemark, Schweden und Preußen. Zusammen hätten ihre Flotten mehr als 100 Linienschiffe gestellt und damit eine ernste Gefahr für Großbritannien bedeutet. Um diese Bedrohung einzudämmen, stellte die Royal Navy vor Great Yarmouth eine Streitmacht aus 18 Linienschiffen und 35 kleineren Einheiten zusammen. Das Kommando führte Hyde Parker, sein Stellvertreter war Horatio Nelson. Parker wollte abwarten. Nelson drängte auf einen schnellen Angriff gegen die russischen Schiffe in Kronstadt und Reval, noch bevor das Eis der Ostsee schmolz und sich die Flotten Russlands und Schwedens mit der dänischen vereinen konnten. Nelson war bald frustriert über das Zögern seines Vorgesetzten. In einem Brief an seinen Freund Thomas Troubridge, einen Lord Commissioner der Admiralität, schilderte er seine Sorgen. Daraufhin ordnete der erste Lord der Admiralität, John Jervis, an, sofort nach Kopenhagen zu segeln. Dänemark sollte entweder durch Verhandlungen oder notfalls mit Gewalt aus dem Bündnis gelöst werden. Danach sollte die Flotte unverzüglich gegen Reval und Kronstadt vorgehen. Die britische Streitmacht lief am 12. März aus und erreichte am 18. März den Skagerrak. Von dort reiste der Gesandte Nicolas van Sittard voraus, um die dänische Regierung zum Austritt aus dem Viererbündnis zu bewegen. Am Abend des 21. März war der Verband am Nordeingang des Öresunds vor Anker gegangen. Am 23. März kehrte van Sittard zurück. Er berichtete, dass Dänemark die Forderungen ablehnte und seine Befestigungen stark ausgebaut hatte. Dänische Verteidigung. Die britischen Streitkräfte waren deutlich überlegen. Gleichzeitig waren die Verteidigungsanlagen vernachlässigt worden. Kommodore Olfert Fischer, dem der Schutz des Hafens übertragen war, stand deshalb vor großen Problemen. Kopenhagen verfügte nur über einen einzigen Seezugang, den Kronlobet-Kanal. Dort lag die komplette dänische Flotte. Hätten die Briten an der engen Einfahrt auch nur ein älteres Schiff versenkt, wäre die gesamte Flotte eingeschlossen und handlungsunfähig gewesen. Stellten sich die britischen Bombenschiffe im Fahrwasser des Drogden in Linie auf, erreichten ihre Geschütze den Hafen, die Werften und Teile der Stadt. Die dänischen Kanonen reichten nicht so weit. Um das zu verhindern, formierten die Dänen ihre Schiffe als schwimmende Batterien. Sie bildeten eine Nord-Süd-Linie direkt vor der Sandbank der Insel Amager. Unterstützt wurde diese Linie durch die Batterien der Festung Trekroner am Nordende der Sandbank sowie durch weitere Geschütze an Land. Die Stellung war jedoch nicht ohne Schwächen. Im Süden konnten feindliche Breitseiten die Schiffe längs treffen. Im Norden blockierte die Linie den Feuerbereich der Küstenbatterien bei der Werft Nyholm. Die ankernde Kette begann ungefähr am seewärtigen Rand der Sandbank vor Amager und der Mittelgrundbank und erstreckte sich über rund 1,5 Seemeilen. In der Linie lagen die größeren Schiffe Sjeland, Infödsretten, Dannebrog, Holsten, Prövestenen, Jylland und Wagrien. Zwischen ihnen befanden sich Aggerschus, Charlotte Amalia, Elven, Hayen, Kronborg, Nyborg und Rendsborg. Weitere Unterstützung boten die batterietauglich gemachten Schiffe Elefanten, Sarpen, Nidelven, Danmark, Trekroner und Mars. Zusammen verfügten die Dänen über ungefähr 600 Geschütze. Am Morgen des 31. März erkundeten Vizeadmiral Horatio Nelson und Admiral Hyde Parker die Befestigungen der Festung Trekroner. Anschließend erhielt Nelson den Auftrag, mit 12 Linienschiffen und allen kleineren Einheiten den Angriff zu führen. Parker stellte mit den verbliebenen 8 Linienschiffen London, St. George, Warrior, Defense, Saturn, Ramillies, Reasonable und Veteran eine Reserve auf, die nördlich des Mittelgrunds in Bereitschaft bleiben sollte. Die Schlacht. Am Abend des 1. April 1801 lag Nelsons Flotte südlich der Sandbank vor Anker, ungefähr 2 Seemeilen von der dänischen Flotte entfernt. In der Dunkelheit loteten Seeleute das Fahrwasser aus. Nelson erteilte 3 klare Befehle. Zuerst sollte das führende Schiff in den Kanal laufen, parallel zu den Gegnern ankern und das Feuer eröffnen. Danach musste das zweite Schiff auf der noch unbeschossenen Seite vorbeiziehen und den nächsten Gegner angreifen. Dieses Vorgehen sollte sich wiederholen, bis alle britischen Schiffe im Kanal lagen. Zugleich sollten die Fregatten die nördlichen Verteidigungsanlagen beschießen, während die Kanonenbrigg die Südspitze der dänischen Linie angriffen. Nach einer Erstürmung der Festung Trekroner sollten Bombarden Stadt und Werften beschießen. Am Morgen des 2. April 1801, gegen 9:30, ließ Nelson die Anker lichten. Kurz darauf lief die Edgar in den Kanal, worauf die Provisteen das Feuer eröffnete. Die Agamemnon, die hinterherfuhr, musste abdrehen. Russell und Bellona setzten auf Grund. Nelson reagierte schnell und verlegte die Elephant auf die Position der Bellona. Defiance, Ganges, Monarch, Ardent und Glatten nahmen ohne Zwischenfälle ihre Plätze ein. Eine starke südliche Strömung verhinderte, dass die Jamaika und die Bombarden das südliche Ende des Mittelgrunds rechtzeitig umrundeten. Nur 3 Bombarden erreichten den Kampfbereich. Auch Amazon, Blanche, Desiree, Alcmene und Dart wichen vom Plan ab. Kapitän Riou sah, dass niemand die Infödes retten und die Hajaelperen beschoss. Er ließ die Amazon nördlich der Defiance ankern und befahl den übrigen Fregatten, die britische Linie nach Nordwesten zu verlängern. Die Schlacht entwickelte sich zu einem Gefecht auf wenige 100 Meter Entfernung. Beide Seiten erlitten hohe Verluste, doch die britische Feuerkraft setzte sich allmählich durch. Gegen 11:15 stellte die Rendsburg das Feuer ein und eine Lücke zur Nyborg entstand. Gegen 11:30 wechselte Fischer auf die Holsteen. Um 12:30 kappte die Nyborg ihre Ankertaue und trieb nach Norden. Etwa um 1:00 folgte die Flottenbatterie Nummer 1. Gegen 11:15 versuchte Admiral Parker, die Lage einzuschätzen. Ein Schiff lag fest auf Grund. Die Reserve konnte wegen Flaute nicht eingreifen. Und mindestens 2 britische Schiffe hissten Notsignale. Gegen 2:00 stand die dänische Verteidigung kurz vor dem Zusammenbruch. Mehrere Hulks hatten bereits kapituliert oder trieben führungslos ab. Die Gefechte um Trekroner hielten weiter an. Um 14:30 senkte die Dannebrog nach einem verheerenden Brand die Flagge. Nur 15 Minuten später folgte die Hayen. Auch die Briten hatten schwere Verluste erlitten. Nelson sandte deshalb eine Botschaft an den dänischen Kronprinzen. Er bot an, das Feuer einzustellen, wenn die Dänen ebenfalls schwiegen. Lehnte der Kronprinz ab, drohte Nelson, die eroberten schwimmenden Batterien mitsamt Besatzungen zu sprengen. Nach weiterem Schriftwechsel akzeptierte Dänemark den Vorschlag und auch die Trekroner Batterie schwieg. An Bord der London unterzeichnete Generaladjutant Lindholm einen 24-stündigen Waffenstillstand. Nachdem Kopenhagen von der Ermordung Paul I. erfahren hatte, verlängerten beide Seiten die Feuerpause um 2 Wochen. 6 Tage intensiver Verhandlungen später wurde ein formeller Waffenstillstand geschlossen. Nachwirkung. Nach dem Waffenstillstand wollte Nelson weiter in die Ostsee vorstoßen. Parker widersprach jedoch und verlangte selbst dorthin zu segeln, während Nelson in Kopenhagen bleiben sollte. Parker nahm dann keinen direkten Kurs nach Reval. Er verfolgte vergeblich ein schwedisches Geschwader und ging schließlich in der Bucht von Kioge vor Anker. Diese lag etwa 600 Kilometer von Reval entfernt. Dort wartete er auf neue Anweisungen aus London. Am 5. Mai erreichte ihn die Nachricht, dass Nelson nun das Oberkommando übernommen hatte. Der neue Zar Alexander I. wollte keinen Krieg mit Großbritannien und nahm die Politik seines Vaters zurück. Am 17. Juni schloss Russland eine Vereinbarung mit Großbritannien, einige Monate später folgten Dänemark und Schweden. Großbritannien erhielt dabei ausdrücklich die Bestätigung eines Beschlusses von 1756, der dem Königreich untersagte, mit neutralen Staaten Handel zu treiben, wenn diese zugleich Geschäfte mit dem Feind unterhielten. Im Gegenzug gab Großbritannien den Anspruch auf, Schiffsbedarf als Kriegskonterbande zu beschlagnahmen.